SRF 1.
.30 Uhr, Radio SRF, willkommen zum Rendezvous. Nahrung für die Massen. Die Chinesen kaufen den Schweizer Agrochemiekonzern Syngenta für sagenhafte 43 Milliarden Dollar.
Uns geht es hauptsächlich darum, dass der Hauptsitz in Basel bleibt, die Arbeitsplätze hier in Stein und in den anderen 5 Standorten in der Schweiz.
Sagt der Basler Regierungsrat Brucin und ist optimistisch. Der längste Tunnel der Welt, der Gotthard-Basistunnel, soll auch der sicherste der Welt sein.
Wir werden jeden Zug, der in dieses Tunnel hineinfährt, kontrollieren, ob er gesund ist. Kranke Züge werden vor dem Tunnel abgestellt,
sagt der Sicherheitsverantwortliche der SBB. Im Kampf gegen das Zika-Virus sollen Überträgermücken radioaktiv bestrahlt werden. Wir fragen nach. Um Syrien wird gekämpft, mit Waffengewalt vor Ort und mit friedlichen Mitteln in Genf. Beide Schauplätze verfolgt gebannt unter Gast im Tagesgespräch Ashti Amir, prominenter Vertreter der Syrer in der Schweiz. Rendezvous mit Ivana Pribakovic. Der chinesische Staatskonzern ChemChina will den Basler Agrokonzern Syngenta übernehmen. Die Arbeitsplätze seien sicher. Wirtschaftsredaktor Philipp Mayer.
Es sei nach der Prüfung aller Optionen einfach das beste Angebot gewesen, sagte Syngenta-Verwaltungsratspräsident Michel Demaré heute Vormittag in Basel. ChemChina garantiere, dass sich an der heutigen Syngenta kaum etwas ändere.
This is not a transaction based on cost synergies.
Der Fokus sei auf Innovation und Wachstum, vor allem auf dem riesigen chinesischen Markt. Der Kaufpreis von 43 Milliarden US-Dollar sei für die Aktionäre attraktiv. Der Name werde nicht geändert, der Hauptsitz bleibe in der Schweiz und die 28.000 Mitarbeitenden weltweit brauche man weiterhin. In Basel ist man zunächst froh, dass Syngenta nicht mit der amerikanischen Monsanto zusammengegangen ist. Denn dann wären laut Regierungsrat Christoph Brucin viel mehr Arbeitsplätze in Gefahr gewesen.
Das wäre anders gewesen bei einem Merger mit Monsanto, das wissen wir, da hatten wir hohen Respekt davor.
Da man noch wenig über die Absichten von ChemChina wisse, bleibe man aber skeptisch. Das gilt offenbar auch für die Anleger. Der Kurs der Syngenta-Aktie stieg zwar, blieb aber weit unter dem Angebot von ChemChina.
Philipp Mayer, und bevor wir über Konsequenzen für den Standort Basel und über die Strategien hinter diesem Kauf sprechen, zuerst noch die weiteren Meldungen des Mittags mit Isabel Meissen.
10 Monate vor der Inbetriebnahme des neuen Gotthard-Bahntunnels schult die SBB 2.900 eigene und 1.000 externe Mitarbeiter in Sicherheitsfragen. Dies schreibt sie in einer Mitteilung. Der neue Tunnel entspreche auch technisch dem neuesten Stand. 2 Nothaltestellen in Faido und Sedrun ermöglichten zudem eine rasche Evakuierung von Reisenden. Der neue Gotthard-Bahntunnel wird am 11. Dezember in Betrieb genommen. Beim Industriekonzern ABB sind Gewinn und Umsatz im letzten Jahr zurückgegangen. Vor allem der starke Dollar und fehlende Aufträge aus der Erdöl- und Erdgasindustrie hätten das Unternehmen belastet, teilte ABB mit. Der Umsatz ging um 11% zurück auf rund 35,5 Milliarden Dollar. Es blieb ein Gewinn von gut 1,9 Milliarden, ein Viertel weniger als im Jahr zuvor. Wie ABB weiter mitteilt, rechne man nicht damit, dass sich das schwierige Umfeld bald verbessere. Und beim weltgrößten Uhrenproduzenten, der Schweizer Swatch-Gruppe, ist der Gewinn im letzten Jahr um 20% zurückgegangen, auf 1,1 Milliarden Franken. Der Umsatz reduzierte sich um 3%. Als Grund für das schlechtere Ergebnis gab Swatch unter anderem den starken Franken an. Für das laufende Jahr rechnet der Uhrenproduzent wieder mit einem Umsatzplus. Die Durchsetzungsinitiative der SVP missachte das Gebot der Verhältnismäßigkeit. Dieser Meinung sind die Kantonsregierungen. Sie empfehlen, die Initiative abzulehnen. Dass selbst hier geborene Ausländer bei leichten Vergehen automatisch ausgeschafft würden, widerspreche jeder Vernunft und Menschlichkeit, heißt es in einer Mitteilung. Die Kantone stören sich weiter daran, dass die Initiative noch am Tag der Abstimmung in Kraft treten soll. Trisomie 21, das sogenannte Down-Syndrom, gilt ab dem 1. März als Geburtsgebrechen. Dies hat zur Folge, dass weitere Therapien von der Invalidenversicherung bezahlt werden. Konkret geht es etwa um Physio- und Psychotherapien, welche bisher von der IV nicht übernommen wurden. Die neue Regelung betrifft Menschen mit Down-Syndrom, die unter 20-jährig sind. Die deutsche Regierung hat eine Gesetzesreform vorgelegt, mit welcher die Asylregeln verschärft werden sollen. Neu sollen Aufnahmezentren eingerichtet werden für Flüchtlinge mit wenig Chancen auf ein Bleiberecht. Außerdem sollen mehrere nordafrikanische Staaten zu sicheren Herkunftsstaaten erklärt werden, so etwa Marokko, Algerien oder Tunesien. Das deutsche Parlament muss die Gesetzesreform noch gutheißen. Der St. Galler Regierungsrat reagiert auf den drohenden Lehrermangel im Kanton. Er hebt die Einstiegslöhne für Lehrkräfte auf der Primarschulstufe und im Kindergarten an, von heute 72'000 auf bis zu 78'000 Franken pro Jahr. Laut der Regierung sei die Situation im Kanton prekär, wegen einer Pensionierungswelle bei den Lehrkräften und weil die Nachbarkantone zum Teil deutlich höhere Einstiegslöhne bezahlen würden. Roger Federer hat sich einer Knieoperation unterzogen. Diese sei erfolgreich verlaufen, teilte Federer auf seiner Facebook-Seite mit. Trotzdem müsse er nun auf die Turniere in Rotterdam und Dubai verzichten. Die Verletzung am Meniskus hat sich der 34-jährige Baselbieter letzte Woche zugezogen, einen Tag nach seinem Ausscheiden in den Halbfinals des Australian Open. Das Wetter. Am Nachmittag ist es wechselhaft mit Schauern und es gibt Schnee teilweise bis in tiefe Lagen, bei etwa 6 Grad. Auch morgen ist es bewölkt. Zunächst schneit es noch, dann gibt es Regen, Schnee nur noch oberhalb von rund 1000 Metern. Es bleibt windig. Im Süden ist es mit Nordföhn oft sonnig bei 14 Grad.
Aus Sicht der Chinesen ist es also ein richtig großer Fisch, den sie an Land ziehen mit Syngenta. 43 Milliarden Dollar lässt sich der staatliche chinesische Konzern den Schweizer Konzern kosten. Maren Peters, Sie haben die Medienorientierung in Basel für uns verfolgt. Ist klar geworden, warum die chinesischen Käufer Syngenta unbedingt haben wollten?
Oh ja, da ist einmal die Wertschätzung für die Schweiz und für Schweizer Produkte. Der Chef von ChemChina, der hat hier mehrmals betont, wie wichtig das aus chinesischer Sicht ist. Und dann kommt noch ein langfristiger Aspekt hinzu. Die Bevölkerung in Schwellenländern wie China, die wächst stark. Die Leute müssen auch künftig satt werden, denn sonst drohen soziale Konflikte. Und die Übernahme des Schweizer Agrarchemiekonzerns Syngenta, die soll helfen, dieses Ziel zu erreichen. Das hat der Chef von ChemChina hier sehr klar gemacht.
Der Kaufpreis beträgt ja sagenhafte 43 Milliarden Dollar. Wie genau wollen die Chinesen das finanzieren?
Es soll zunächst mal eine Brückenfinanzierung geben, an der eine chinesische Staatsbank und eine internationale Bank beteiligt sind. Namen werden nicht genannt. Es scheint aber auch sehr viel Bargeld da zu sein. Das haben sowohl die chinesische Seite als auch der Syngenta-Verwaltungsratschef Michel Dumaré wiederholt betont hier auf der Medienkonferenz und damit auch klar gemacht, dass der Kauf nicht überwiegend durch Schulden finanziert wird, wie einige wohl befürchtet haben. Weitere Details wurden heute aber nicht verraten, obwohl es sehr hartnäckige Nachfragen gab.
Schauen wir von der anderen Seite her, von der schweizerischen. Welches Interesse hatte im umgekehrten Fall Syngenta, ihren Konzern ausgerechnet einem staatlichen chinesischen Unternehmen zu verkaufen?
Ja, Syngenta stand einfach zunehmend unter Druck. Umsatz und Gewinn sind im letzten Jahr deutlich zurückgegangen. Das haben wir heute gesehen. Das liegt vor allem am schwachen Marktumfeld, auch an Wechselkursproblemen. Also schwache Zahlen gab es. Die Aktionäre waren damit unzufrieden und haben schon seit längerem Druck gemacht. Und dann kam noch dazu, dass im Dezember die Konkurrenten DuPont und Dow Chemical, also US-Konzerne, sich zu einem neuen Branchenriesen zusammengeschlossen haben. Und das hat Syngenta zunehmend und mehr noch unter Druck gesetzt. Das Management hat dann mehrere Optionen geprüft und sich für die Chinesen entschieden, weil man hier davon ausgeht bei Syngenta, dass ausgerechnet dieser Staatskonzern Syngenta weitgehende Eigenständigkeit auch in Zukunft garantieren wird. Das wäre mit dem US-Konkurrenten Monsanto, der ja ebenfalls sehr an Syngenta interessiert war, sehr viel schwieriger geworden.
Also wenn ich richtig verstanden habe, Syngenta rechnet mit einer weitgehenden Eigenständigkeit. Worin besteht denn die noch?
Ja, das tönt erstmal seltsam, weil die Chinesen ja künftig 76% der Syngenta-Anteile übernehmen werden. Aber das Syngenta-Management hat sich heute sehr optimistisch geäußert. Sie gehen davon aus, dass Syngenta die Strategie fortführen kann wie bisher. Das Management bleibt auch im Amt, vorerst zumindest. Es soll auch keine neuen Sparprogramme geben und der Hauptsitz bleibt in Basel. Trotzdem werden die Chinesen natürlich ein Wörtchen mitreden im Hintergrund. Dafür wird schon der neue Verwaltungsratschef von Syngenta sorgen. Das ist nämlich der Chef von ChemChina, Ren Jianxin.
Maren Peters einen Schritt zurückgemacht. Insgesamt aus Ihrer Sicht, ist jetzt das wirklich ein kluger Schritt, den Syngenta da macht?
Ich denke ja, denn unter den gegebenen Umständen ist das sicher eine vernünftige Wahl, kurzfristig zumindest. Das Management von Syngenta macht eben auch einen sehr optimistischen Eindruck. Sie können die Eigenständigkeit halten, weitermachen wie bisher, neue Produkte entwickeln, haben zusätzlich noch den chinesischen Markt, der sehr vielversprechend ist. Was sich dann mittelfristig und langfristig daraus ergibt, das muss sich erst zeigen.
Danke für diese Einschätzungen, Maren Peters aus Basel. China National Chemical Corporation heißt der chinesische Staatskonzern, der Syngenta übernehmen will. Nicht zum ersten Mal schnappt sich ChemChina ein großes Unternehmen in Europa. Auch der italienische Reifenhersteller Pirelli gehört mittlerweile zu ChemChina, der deutsche Maschinenbaukonzern Krauss Maffei sowie ein Teil des Schweizer Rohstoffhändlers Mercuria. Wirtschaftsredaktorin Anna Lemmenmeier stellt den chinesischen Riesen vor.
Sie ist die größte Chemiefirma in China und eine der größten der Welt. Über 140.000 Mitarbeiter in 150 Ländern beschäftigt ChemChina und machte im letzten Jahr einen Umsatz von gut 45 Milliarden Dollar. Hört sich alles nach einem ganz normalen multinationalen Konzern an. Doch das ist ChemChina nicht, denn das Staatsunternehmen setzt derzeit den 13. Fünfjahresplan der chinesischen Regierung um. So steht es auf der Webseite der Firma geschrieben. Dass in China die Grenze zwischen Politik und Wirtschaft fließend ist, verdeutlicht auch der Chef von ChemChina. Ren Jinxin ist in Personalunion sowohl Verwaltungsratspräsident des Chemieunternehmens als auch Abgeordneter der Kommunistischen Partei im Nationalkongress. Ren gründete in den 80er Jahren, als China sich langsam wirtschaftlich öffnete, mit einem Regierungskredit im Wert von weniger als 2000 Dollar eine Reinigungsfirma. In zwei Jahrzehnten verwandelte er das Unternehmen mit dutzenden Übernahmen in einen Chemieriesen. Und damit setzte die Strategie der Regierung in Peking um, mit dem Ziel, die Wirtschaft längerfristig zu modernisieren, sprich Marken, Technologien und Talente aus dem Ausland nach Hause zu bringen. ChemChina macht denn auch seit letztem Jahr mit lauter Superlativen von sich reden. Die Übernahme von Pirelli ist die größte chinesische Übernahme in Italien, jene vom Maschinenbauer Krauss Maffei die größte in Deutschland und die von Syngenta wäre die größte in der Schweiz. Das Portfolio des chinesischen Chemieriesen hat sich damit erweitert. Der Konzern ist sehr breit aufgestellt, Basis, Spezial, Petrochemie. Dass mit dem Zukauf von Syngenta die Agrochemie verstärkt wird, damit setzt ChemChina eines der wichtigsten strategischen Ziele der Pekinger Regierung um. China will die Abhängigkeit von Nahrungsmittelimporten möglichst klein halten.
Wirtschaftsredaktorin Anna Lemmenmeier. Und auf diese Themen dürfen Sie noch gespannt sein. Wenn den Unternehmern sogar in Indien die Löhne zu hoch werden, setzen sie auf Roboter. Gut für die ABB. Wie die Olympischen Spiele in Brasilien näher rücken, wächst die Angst vor dem Zika-Virus. Die Not macht aber die Forscher erfinderisch. Und schöner wohnen oder schneller fahren? St. Gallen entscheidet über einen Autobahnanschluss mitten im Zentrum. Zuerst aber zu einem gesamtschweizerisch zentralen Thema, den Krankenkassenprämien und Versicherten mit hohen Franchisen. Gesundheitsminister Alain Berset krebst zurück. Nach heftigem Widerstand verzichtet er vorläufig darauf, Rabatte für Krankenversicherte mit hohen Franchisen abzuschaffen. Aus dem Bundeshaus Philipp Burkhardt.
Was im letzten August vom Innendepartement als kleine Anpassung am System der Krankenversicherung präsentiert worden ist, hat in den letzten Monaten zu heftigem Widerstand geführt. Auf Anfang des nächsten Jahres werde die Zahl der Wahlfranchisen reduziert und die Prämienrabatte würden gesenkt, teilte das Departement von Gesundheitsminister Alain Berset letzten Sommer mit. Für Hunderttausende von Versicherten hätte das zur Folge gehabt, dass ihre Krankenkassenprämien teilweise massiv gestiegen wären. Doch nun verzichtet Berset vorläufig auf seine Pläne, wie die Gesundheitskommission des Ständerates an ihrer gestrigen Sitzung von ihm erfahren hat. In einer Medienmitteilung zeigt sich die Kommission befriedigt darüber. Tatsächlich würden die Änderungen nicht wie geplant auf den 1. Januar 2017 in Kraft gesetzt, bestätigt der Sprecher des Innendepartements Peter Lauen. Stattdessen würden weitere vertiefte Abklärungen durchgeführt.
Es geht insbesondere um Fragen, welche Leistungen werden in Abhängigkeit von der gewählten Franchise in Anspruch genommen oder was gibt es für Gründe für einen Wechsel der Franchise.
Ob die Sparpläne von Bundesrat Berset nur aufgeschoben sind oder ob er sie gleich ganz fallen lässt, das ist laut Sprecher Lauener offen.
Das lässt sich im Moment noch nicht sagen. Im Moment ist es klar, dass verschiedene Abklärungen gemacht werden.
Die Resultate würden für die erste Hälfte des nächsten Jahres erwartet. Damit ist klar, zumindest in den nächsten 2 Jahren kann man durch die Wahl einer höheren Franchise weiterhin massiv Krankenkassenprämien sparen.
Es soll der sicherste Bahntunnel der Schweiz werden, der Gotthard-Basistunnel. Das zumindest verspricht die SBB. Eine Reihe von Massnahmen soll garantieren, dass Bahnpassagiere nie in Gefahr geraten bei der Fahrt durch den Berg und dass sie selbst dann sicher aus dem Tunnel kommen, wenn der Zug Feuer fangen sollte. Die SBB hat heute informiert. Nicole Frank, Sie haben für uns zugehört. Wieso sind sich die Verantwortlichen denn so sicher, dass der Gotthard-Basistunnel wirklich der sicherste Abschnitt im Schweizer Schienennetz ist?
Die SBB investieren tatsächlich viel, nur schon um zum Beispiel Zwischenfälle im Tunnel drin, wie eben zum Beispiel einen Brand, zu verhindern. Sie überwachen die Züge schon außerhalb auf dem SBB-Netz. Sie kontrollieren zum Beispiel mit Anlagen, ob gefährliche Gase austreten, ob die Achsen heiß gelaufen sind, ob Bremsen blockiert sind, ob sich die Ladung auf den Güterwägen verschoben hat. Sobald man dann irgendeine Störung wahrnimmt, wird der Zug sofort gestoppt und kann schon gar nicht in den Tunnel reinfahren. Es gibt 170 Überwachungsanlagen auf dem gesamten SBB-Netz und, so sagen die Verantwortlichen, eine solche Überwachung so dicht, das gäbe es auf keinem anderen Zugsnetz in Europa.
Also Kontrollen vor der Einfahrt, dass ein Zug möglicherweise gar nicht in den Tunnel kommt. Welche Sicherheitsmaßnahmen gibt es denn im Tunnel selbst?
Es gibt etwas ganz Grundsätzliches und so hat man sich zum Beispiel beim Bau dafür entschieden, dass man eben 2 Tunnelröhren baut. 2 Tunnelröhren, die parallel verlaufen und über Quergänge miteinander verbunden sind. Das heißt dann ganz konkret, dass wenn jetzt ein Zug in einem Tunnel fährt und ein Problem hat, dann können die Leute aus dem Zug, aus dem Tunnel, dem einen Tunnel, über diese Querverbindung in den anderen, ich sage jetzt mal gesunden Tunnel gebracht werden und von dort werden sie dann nach draußen transportiert. Das ist etwas ganz Grundsätzliches in der Konzeption. Dann gibt es noch andere Dinge, wie zum Beispiel eine äußerst leistungsfähige Lüftungsanlage. Und zwar muss man sich das in etwa so vorstellen, wie ein Riesenföhn in diesem 57 Kilometer langen Tunnel. Der bläst frische Luft von draußen in diesen Tunnel rein und der hat eine ungemeine Kapazität. Wenn diese Luftmassen da reinblasen, dann kann das Ganze Orkanstärke annehmen. Also auch das eine weitere Sicherheitsmaßnahme, die in dieser Dimension einzigartig ist auf dem Schweizer Eisenbahnnetz.
Ihre Ausführungen zeigen deutlich, es ist ein ganz großer Aufwand, den die SBB da betreiben. Das ist ja wahrscheinlich nicht gratis zu haben. Wie viel kostet das?
Genau beziffern konnte das die SBB heute nicht. Eben viele Maßnahmen wie die eben beschriebenen, die schlagen sich wohl eher in den Baukosten nieder und nicht unbedingt spezifisch in den Sicherheitskosten. Eine einzige Zahl haben die Verantwortlichen heute genannt. Allein 25 Millionen wenden sie auf für die Ausbildung des Personals, also dasjenige der SBB, aber auch in die Schulung externer Kräfte, etwa Feuerwehrleute. Also total werden 3.900 Personen ganz spezifisch trainiert, um sich in diesem Gotthard-Basistunnel bewegen zu können.
Danke für diese Informationen, Nicole Frank, Zentralschweiz-Korrespondentin von SRF. Und Rendezvous, mittlerweile ist es 13 Minuten vor 13 Uhr. Das muss schmerzen. Ein Viertel weniger Gewinn, dazu deutlich weniger Umsatz als im Jahr zuvor. Der Schweizer Industriekonzern ABB hat schon besser gewirtschaftet. Mit Schuld sei der tiefe Ölpreis. Wirtschaftsredaktorin Denise Schmutz erklärt.
Wenn Unternehmen wie Shell oder BP weniger neue Ölquellen anzapfen, beeinflusst das den Umsatz von ABB. Rund 15% des gesamten Umsatzes macht ABB mit Kunden aus dem Öl- und Gasgeschäft. ABB liefert Antriebe, Motoren, Steuerungen, zum Beispiel für Pumpen auf Ölbohrplattformen. ABB-Chef Ulrich Spiesshofer.
Bei der Ölexploration haben wir momentan einen enormen Rückgang der Nachfrage unserer wesentlichen Kunden.
Nebst dem tiefen Öl- und Gaspreis belasten noch andere Faktoren das Geschäft des Industriekonzerns. Wegen der schwächelnden Wirtschaft in Europa und geopolitischen Spannungen in verschiedenen Teilen der Welt sind Unternehmen generell zurückhaltend mit Bestellungen. Hinzu kommt, ABB hat das Unternehmen im vergangenen Jahr neu organisiert. Statt wie bisher 5 gibt es neu nur noch 4 Divisionen. Schlanker und effizienter soll der Konzern werden. Doch der Umbau eines Unternehmens mit weltweit rund 150.000 Mitarbeitern kostet Geld. Im vergangenen Jahr belasteten die Restrukturierungen den Konzerngewinn mit mehr als 500 Milliarden Dollar. Die ABB-Spitze muss also etwas tun, damit der Konzern wettbewerbsfähig bleibt. ABB-Chef Spiesshofer will zum einen bei den Ausgaben ansetzen. Er will noch weniger ausgeben und die Abläufe innerhalb des Unternehmens sollen noch effizienter werden. Zum anderen setzt der ABB-Chef auch bei den Einnahmen an. Neue Technologien wie die Robotik sollen das Geschäft ankurbeln.
Die Robotik ist sicherlich eine der großen Zukunftstechnologien der Menschheit. Wir schaffen es damit, mehr Produktivität und mehr Wohlstand zu schaffen.
Und außerdem werde die Robotik längst nicht mehr nur in Industrieländern nachgefragt. Auch in aufstrebenden Ländern, wo die Lohnkosten steigen, kommen immer mehr Roboter zum Einsatz. Noch vor ein paar Jahren war die Robotik vor allem eine Domäne der Automobilhersteller. Heute werden sie von den verschiedensten Unternehmen nachgefragt, zum Beispiel aus dem Bereich Elektronik oder der Lebensmittelverarbeitung. ABB gehört zu den führenden Anbietern im Bereich Robotik. Und mit der zunehmenden Automatisierung, Stichwort vierte industrielle Revolution, dürfte das auch in Zukunft so bleiben. Ein Lichtblick für ABB, denn der Konzern rechnet damit, dass die Investitionen der Öl- und Gasindustrie auch 2016 zurückgehen und den Gewinn weiterhin schmälern werden.
Immer mehr Babys werden in Brasilien mit Schädelfehlbildungen geboren. In diesen Tagen wurden 50% mehr Fälle bekannt von Neugeborenen mit winzigen Hirnen. Auslöser dürfte oder könnte das Zika-Virus sein. Mit Hochdruck arbeiten Forscher weltweit deshalb an Mitteln gegen die Überträgermücken des Virus. Und da will man jetzt zu einem unüblichen Mittel greifen, nämlich Mücken mit radioaktiver Strahlung unfruchtbar machen. Thomas Häusler von der Wissenschaftsredaktion, wie genau soll das funktionieren?
Ja, dazu züchtet man in abgeschlossenen Zuchtstationen massenhaft Mücken und die bestrahlt man dann. Dadurch werden die Männchen steril. Dann trennt man Männchen und Weibchen und lässt die sterilen Männchen frei. Wenn diese nun die Weibchen in der Umgebung befruchten, dann legen diese Weibchen nur noch unbefruchtete Eier und können sich so nicht fortpflanzen. Macht man das jetzt lange genug, dann kann man die Mücken an einem Ort reduzieren.
Sind denn die Mücken, die da losgeschickt werden, diese Männchen selbst auch radioaktiv?
Nein, sie werden durch die Bestrahlung nicht radioaktiv. Und die Mückenmännchen, die man freilässt, stechen übrigens auch nicht, wie alle Mückenmännchen nicht. Das machen nämlich nur die Weibchen.
Diese Methode, männliche Mücken unfruchtbar machen mit Radioaktivität, die Methode hat man ja schon angewendet bei der Bekämpfung von Malaria vor etwa 10 Jahren. Da es heute noch Malaria gibt, hat es wahrscheinlich nicht geklappt mit dieser Methode.
Ja, man hat in einigen Versuchen getestet, ob man so die Malaria-Mücke Anopheles reduzieren kann. Bei dieser Anopheles-Mückenart ist das aber enorm schwierig. Sie kann eben in vielen unterschiedlichen Landschaftstypen leben. Das heißt, sie bewohnt große Gebiete. Und um diese von Mücken zu säubern, das ist enorm schwierig und es braucht eben auch eine enorme Zahl an sterilen Mücken. Aber bei gewissen anderen Insektenschädlingen war die Methode bereits durchaus erfolgreich.
Also das heißt, für den Kampf gegen das Zika-Virus jetzt könnte die Bestrahlungsmethode theoretisch funktionieren?
Das wäre möglich. Die Gelbfiebermücke, die Zika überträgt, die lebt in Städten oder Dörfern. Das heißt, man kann sie auf etwas kleinerem Gebiet bekämpfen. Es hat in Indonesien auch schon Versuche gegeben, diese Mücke mit bestrahlten Männchen zu bekämpfen. Von dort hat man zwar noch keine Ergebnisse, aber immerhin die Methode für die Mücke ist verfügbar. Und dazu kommt, diese Methode soll nicht allein angewendet werden, die Bestrahlungsmethode, sondern zusammen mit anderen.
Eine andere Meldung schreckt in diesem Zusammenhang auf. Offenbar ist jetzt nachgewiesen, dass ein mit Zika infizierter Mann beim Geschlechtsverkehr eine Frau angesteckt hat. Muss man jetzt befürchten, dass sich das Virus auf diese Weise über den Geschlechtsverkehr viel schneller ausbreiten kann, weltweit?
Um sichere Aussagen zu machen, weiß man einfach noch zu wenig über diesen Übertragungsweg. Die meisten Fachleute, die sich bisher geäußert haben, die sagen, mit aller Wahrscheinlichkeit ist die Mücke der wirklich wichtigste Übertragungsweg. Aber der bestätigte Fall bedeutet zumindest, geschützter Geschlechtsverkehr schützt vor der Zika-Ansteckung oder Weitergabe. Und das gilt für Menschen, die aus dem Zika-Gebiet zum Beispiel in die Schweiz zurückkehren, aber es gilt eben auch für Lateinamerika selbst.
Danke für die Einschätzungen aus wissenschaftlicher Sicht. Danke, Thomas Häusler. Andere Städte wären froh, sie hätten so viele zentrale, brachliegende Plätze wie St. Gallen. Hier kann sich die Stadt erneuern, kann neue Akzente setzen. Doch in St. Gallen gibt es Streit über die Entwicklung der Stadt. Denn beim zentral gelegenen Güterbahnhofareal soll eine neue Autobahnausfahrt gebaut werden, damit der Verkehr besser fließt. Am 28. Februar stimmt St. Gallen darüber ab. Eine Abstimmung, die die Stadt entzweit. Aus St. Gallen, Philipp Gemperle.
Alte Güterschuppen ziehen sich den alten Gleisen entlang. Hinter einem Tor versteckt sich eine Velowerkstatt, hinter einem anderen ein Musikclub. Sonst gibt's hier vor allem Industriebetriebe, Lagerräume. Kurz, hierhin kommt nur, wer hierhin muss. Eine Industriebrache und das mitten im Zentrum der Stadt, 5 Minuten vom Hauptbahnhof. Was für eine Chance, sagt sich Evelyn Angern von der SP St. Gallen.
Meine persönliche Vision ist, dass man hier eine Wohngewerbezone schafft, die auch Möglichkeiten macht für Kulturangebote, für zum Teil auch Alternativkulturangebote.
Doch geht es nach dem Bund, dem Kanton und der Stadt St. Gallen, soll genau hier ein neuer Autobahnanschluss hinkommen. Ein Vorhaben, das die SP mit einer Initiative bekämpft. Sie will den Güterbahnhof lieber heute als morgen entwickeln. Ein Autobahnanschluss verzögere diese Entwicklung um Jahrzehnte. Und sowieso ein Autobahnanschluss mitten im Zentrum fördere nur noch mehr Verkehr. Die SP sieht sich einer großen Gegnerschaft gegenüber. Mitunter kämpft Walter Locher von der FDP St. Gallen gegen sie. Den zusätzlichen Autobahnanschluss brauche es dringend, sagt er, wegen der Staus in der Stadt. Außerdem könne der Güterbahnhof auch mit einem Autobahnanschluss weiterentwickelt werden.
Das Areal bleibt frei, es wird nicht entschieden, wie das Areal bebaut werden kann. Das Einzige, was bekannt ist, ist, dass die Verkehrsführung unterirdisch erfolgt.
Die Argumente für und gegen den neuen Autobahnanschluss zeigen vor allem eines. In St. Gallen wird um die Zukunft gestritten. Das ist insofern positiv, weil St. Gallen lange Zeit gar keine Zukunft sah. Die Stadtentwicklung dümpelte vor sich hin. Stadtplaner Florian Kessler kennt die Gründe.
Insbesondere in den 90er Jahren schrumpfte die Bevölkerungszahl. Die Gemeinden rund um St. Gallen wuchsen stark. Beispiele Abtwil, Beispiele Teufen. Das hat sich aber in der Zwischenzeit stark gewandelt.
Jetzt weht endlich ein Wind der Erneuerung. Doch wer soll von der Entwicklung profitieren? Das Gewerbe, die Bevölkerung, die Kultur? Es bestünden immer unterschiedliche Ansprüche, sagt Stadtplaner Florian Kessler. Die Diskussion darüber sei jetzt aber besonders laut, weil bei vielen Industriebrachen nun endlich konkrete Überbauungen bevorstünden. Nicht nur beim Güterbahnhof, sondern auch am anderen Ende des Zentrums in St. Fieden. Auch auf der dortigen Industriebrache soll sich die Stadt erneuern, nach 25 Jahren Stillstand.
Wenn Sie den Plan betrachten, war damals schon 1990 eine große Verdichtung, ein Neubaugebiet vorgesehen, das nun realisiert werden kann.
25 Jahre dauerte es in St. Fieden. So lange soll es beim Güterbahnhof, dieser zentralen Industriebrache, nicht gehen. Evelyn Angern von der städtischen SP will, dass es hier endlich vorwärts geht, ohne neuen Autobahnanschluss.
Wenn man für die Stadt denkt, dann sollte man sich jetzt daran machen, die Stadt zu entwickeln und nicht zuwarten, bis irgendwann ein Projekt kommen soll, bei dem man heute noch nicht weiß, ob es überhaupt in dieser Form realisiert werden kann.
Für ihren Gegner, Walter Locher von der FDP, drängt die Zeit auch. Er will aber möglichst schnell eine verbesserte Situation für den Verkehr.
Es geht nicht um Städtebau am 28. Februar. Es geht um eine weitsichtige und für nächste Generationen wichtige Lösung der großen Verkehrsprobleme der Stadt St. Gallen.
Ein neuer Autobahnanschluss entzweit St. Gallen. Wohin die Stadt steuert, entscheiden die Einwohnerinnen und Einwohner am 28. Februar.
Philipp Gemperle. Gleich eins im ersten und vierten Zeit fürs Tagesgespräch über Syrien mit einem Syrer, der in der Schweiz lebt. Zuerst aber noch die Schlagzeilen dieses Mittags und die bringt uns Isabel Meissen.
Der staatliche chinesische Pharmakonzern ChemChina will den Schweizer Agrochemiekonzern Syngenta übernehmen. Syngenta begrüßt das Übernahmeangebot von 44 Milliarden Franken. Laut Angaben von Syngenta wären der Standort Schweiz und die Schweizer Arbeitsplätze nicht gefährdet. Die Kantonsregierungen lehnen die Durchsetzungsinitiative der SVP ab. Laut ihrer Mitteilung verletze sie das Gebot der Verhältnismäßigkeit. Die Ausschaffung von Secondos etwa sei, Zitat, unvernünftig und unmenschlich. In der Schweiz werden heute die Sirenen getestet. Um 13.30 Uhr werden die 8.000 Sirenen im ganzen Land überprüft. Dies dauert bis spätestens 15 Uhr.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.